So, ich hoffe auch, die Technik funktioniert heute, die Lautstärke richtig eingestellt. Das ist im ICE ja auch nicht immer der Fall. Also geht's los. Und eine Frage an euch. Könnt ihr erkennen, welche Lok das ist? Einmal reinrufen, wer eine Idee hat. Ich löse auf, der Flying Scotsman, aber was macht er eigentlich im Kölner Depot? Später gibt es die Antwort. Die Brücke kennt vermutlich jeder, der irgendwann mal nach Köln, durch Köln oder um Köln herum gekommen ist. Die sogenannte Hohenzollernbrücke, könnte man vielleicht auch umbenennen, Brücke der schönen Aussicht oder der langsamen Fahrt. Meine Frage ans Publikum, wer stand schon einmal im ICE auf der Hohenzollernbrücke? Mindestens einmal. Gegenfrage, wer hat da noch nie gestanden? Wart ihr schon mal im Zug nach Köln unterwegs? aber warum ist das eigentlich so, dass man so häufig stehen bleibt? Man freut sich schon, fährt bei Messe Deutz durch, ohne Halt, und dann steht man doch noch. Gibt es auch immer schöne Durchsagen. Ich hatte mal eine schöne von so einem Kölner. Gucken Sie nach links, da fließt der Rhein rein. Gucken Sie nach rechts, da fließt der Rhein raus. Aber eine der Antworten ist, wenn man sich mal anguckt, was denn da so abgeht zu so einer Spitzenzeit. Es ist jetzt so 13.20 Uhr. Aus diesem Fahrplan 2023, den ich danach gebaut habe. Ziemlich voll, ne? Wir haben hier hinten, sieht man so gerade bei der Einfahrt, so eine Regionalbahn, die dann auf Gleis 1 kommt. Dann haben wir den RE7 auf Gleis 2. Hier vorne steht auch noch ein, ich glaube, RE9. Dahinter so ein, soll eigentlich so ein Eurostar Thalys sein, aber das Rollmaterial gibt es nicht. Also habe ich einfach Intercity-Wagen genommen, die nur bis Aachen fahren. 4 ist gerade mal frei, dann steht hier ein RE Richtung Gerolstein, ICE, der ins Depot fährt, dahinter ein Sonderzug, den ich eingeführt habe, und da haben wir noch Gleis 10, ist eine S-Bahn, Gleis 11 auch, und Gleis 8 oder 9 fährt gleich der nächste Zug ein, also recht voll. Aber war, das ist also schon, ja, schwierig. Aber Köln ist Next Level. Und warum? Dazu gucken wir uns mal das Vorfeld an und die Erreichbarkeit der Gleise. Das ist jetzt so ein Screenshot von bahnhof.de. Wenn man ein bisschen die Karte bewegt, kann man das sehen. Wir haben hier rechts den Rhein und diese drei Brücken. Oben ist die S-Bahn zu den Gleisen 11 und 10. Das Spannende ist jetzt aber die unteren vier. Wir haben in der Mitte eigentlich so die Gleise, die im Kern benutzt werden für die ganzen Fahrten von Messe Deutz Richtung Köln Hauptbahnhof. Wenn man sich die Gleise anguckt, wo man da hinkommt, gibt es tatsächlich hier eine Verbindung auf Gleis 10 zur S-Bahn. Und dann den anderen Weg kommt man bis auf Gleis 4. Das heißt, ich sag mal, die Gleise 4 bis 9 kann man dann so erreichen aus Messe Deutz. Und dann kann man so gucken, von welchen Gleisen kommt man eigentlich hier weg von Köln. Und das geht dann hier von Gleis 6 und dann Gleis 1 ist hier nicht mehr zu sehen. Aber das heißt, wir haben 1 bis 6 die Richtung reinfahren können. Und wenn man das so kurz übereinander legt, merkt man, nur die Gleise 4, 5 und 6 können aus beiden Brücken sozusagen bedient werden. Und wer bräuchte denn sowas? Reinfahren nach Köln und dann direkt wieder rausfahren aus Köln? Im Kern genau die ICEs, die statt in Messe Deutz tief zu halten, halt in Köln Hauptbahnhof reinfahren. Das heißt, sie haben genau drei Gleise zur Verfügung. Kann man sich vorstellen, wenn man nur drei Gleise hat und sehr viele ICEs, dann ist es nochmal schwieriger, das ganze Puzzle. Und Achtung Tabelle, aber ich habe da mal so eine die ganzen Fahrplan, so eine LibreOffice-Tabellen, und das ist jetzt hier so ein Ausdruck aus der Gleisbelegung. Ich habe mal alle Züge aufgeschrieben, auch die, die ich jetzt nicht abbilden konnte, aus Mangel an Rollmaterial, plus halt die Sonderzüge, die ich eingefügt habe. Und wenn wir hier so 13.20 Uhr gucken, das ist dann das, was gerade das Bild war, dann haben wir hier gerade die RB48, die quasi am Einfahren ist, RE7. Dann haben wir den RE9 und diesen Thalys, die hatten noch nicht die Umbenennung zu Eurostar, deswegen war es noch im Fahrplan als TAR statt als EST, in der Doppelbelegung zur gleichen Zeit. Gleis 4 ist gerade frei, da ist dann ein bisschen Lücke. 5 ist der ICE 1051, der RE 22, dann ist 1150 auf Gleis 6. Nach meinem Wissen war das einer, der geendet hat. Da steht im öffentlichen Fahrplan jetzt aber nicht, wann der wegfährt. So, es ist also ein Ratespiel, ob der jetzt dann noch 10, 20, 30, 40 Minuten steht oder ob er irgendwie 2 wegfährt. Ich habe mich dann so entschieden, immer so quasi 2 Minuten nach Ankunft an dem Endbahnhof fährt er wieder weiter. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Gleis 7 war ein bisschen Lücke, da habe ich einen Sonderzug reingesetzt und Gleis 8 ist ein bisschen die Lücke, Gleis 9 kommt die RB27 gleich. Und das habe ich jetzt mal einmal so eine Stunde rausgegriffen, weil man sieht, da gibt es teilweise, wenn ich mal meine Sonderzüge rauslasse, nicht sonderlich viel Puffer zwischen Zügen. So, die RB38, die fährt 13.29 ab und die RB48 kommt 13.33 an auf Gleis 7. Das sind 4 Minuten planmäßig zwischen den Zügen. Und dann kann man sich vorstellen, wie wahrscheinlich es bei der Deutschen Bahn ist, in dem Netz, dass ein Zug wirklich auf die Sekunde pünktlich fährt. Also bis 4 Minuten ist ja noch immer grün angezeigt. Also das merkt man gar nicht so direkt, dass das Ding Verspätung hat. Und 4 Minuten Verspätung von der RB38 heißt dann hier, wow, Gleis ist vielleicht schon von der RB48 belegt und darfst du erstmal warten. Weil nämlich Gleis 6, können wir auch gucken, 13.33, da steht mich schon wieder der nächste Zug, da kannst du mich auch nicht ausweichen. Und auf Gleis 8, wenn du jetzt da den RB38 reinschickst, 3 Minuten Wartezeit, dann ist der RE9 schon wieder betroffen, der dann eigentlich da rein müsste. Ist also alles nicht so einfach, dann so Züge, die einmal verspätet sind, dann irgendwie auf ein freies Gleis zu kriegen. So, ich gebe jetzt so im Folgenden ein paar Einblicke in so Erkenntnisse, die ich bei diesem ganzen Prozess gewonnen habe, so einen Fahrplan in so ein Spiel zu übersetzen. Wie schon ein bisschen angeklungen ist, da gibt es nämlich so Lücken im öffentlichen Fahrplan, da sind ja die ganzen Passagierfahrten drin. Also alles, wo man drin sitzen kann. Aber irgendwie muss der Zug ja hinkommen zum ersten Halt, wo man losfährt, und der muss auch irgendwo wieder wegfahren. Und dann gibt es auch noch Güterzüge, dann gibt es irgendwie so diese Lokfahrten, die irgendwie von A nach B fahren, ohne Züge dran, Rangierfahrten. Da muss man sich beachten, was ist eigentlich so die Zugfolge, weil irgendwie ein RE fährt zuerst ab, aber ein anderer Zug kommt, wie ein ICE, kommt früher an. Irgendwo findet da eine Überholung statt, aber wo? Das ist dann ein bisschen tricky. Erstes Thema, Fahrstraßen, das ist ein Beispiel von so einem ICE von Brüssel, der dann über Liège, Aachen, Köln und dann weiter nach Frankfurt fährt. Der hält zwischen Aachen und Köln nicht. Es gibt aber auf der Strecke durchaus mehrere einmündende andere Strecken, die den Fahrweg kreuzen. Wir haben bei Stolberg Hauptbahnhof, die Strecke der RB20 von Stolberg-Rathaus, die wenden dann da auf diesem Güterbahnhof und fahren dann über das Streckengleis rüber nach Gleis 1 in Stolberg. Dann in Langerwehe kommt auch wieder die RB20 vom Eschweiler Talbahnhof, muss dann irgendwie über das Streckengleis rüber. In Düren auch die Züge der RB20, die irgendwie von Düren abfahren müssen, über das Streckengleis rüber. In Horrem hat man die RB38 von Bettburg, die da irgendwie rüberfährt. Und in Ehrenfeld kommen die ganzen Strecken aus Richtung Pulheim, die dann auch irgendwie rauffahren wollen. Und dann natürlich Köln Hauptbahnhof selber, wo auch noch irgendwie Strecken zusammenlaufen. Und in der Realität hat man ja so einen Menschen, der sitzt im Stellwerk und es gibt da irgendwie so ein Schaltprogramm und irgendwie das kann das irgendwie managen. Das Ganze in einem Spiel zu implementieren, wäre natürlich sehr, sehr kompliziert mit irgendwie Agenten und so. Deswegen ist es natürlich leichter umgesetzt. So, und die Zuteilung der Streckenwege erfolgt einfach, wer zuerst fragt, kriegt. So, ganz grob, so wie ich es verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt dem ICE sage, der irgendwie da abfährt, fahr mal bis Köln Hauptbahnhof, Gleis 4 beispielsweise, versucht er halt sofort, sich den ganzen Weg zu sichern. Und alle Züge, die später über Teilstrecken fahren müssen, aber schon weg sind, bevor der ICE eigentlich ankommt, müssen dann die ganze Zeit warten. Und das ist ja auch irgendwie blöd, weil der Fahrplan dann nicht funktioniert. Da braucht man also so, ja, rausfinden, welche Fahrten kreuzen denn. Und das muss man irgendwie dann in diesem in dieser Unreal Editor so einstellen, dass das funktioniert. Da habe ich dann für so diesen ICE 315, das jetzt hier mal beispielhaft gezeigt, der fährt irgendwie von Brüssel nach Frankfurt, kommt da aus so einem Portal, weil natürlich nicht die ganze Welt abgebildet werden kann, das heißt, irgendwo endet die Strecke im Spiel. Und er kommt jetzt in Aachen so 13:36 an auf Gleis 9, so diese Systemwechselstelle, wer es kennt. Ich habe jetzt so ein paar Sachen hier mal ausgeblendet, damit es hier raufpasst. Und dann mit Köln Hauptbahnhof kommt der 14:15 an auf Gleis 4. Und mit Blau habe ich hier bei Horre markiert, der darf sagen nicht direkt von Aachen nach Köln einen Befehl fahren, sondern sagen, muss erst Horrem erreichen, um dann den nächsten Ding bekommen zu können. Dass ich das dann bei der Umsetzung wie mich erinnern kann. Und ich habe dann im Laufe der Zeit auch so Tricks gefunden, wie man im ICE, wenn man jetzt den fährt, im Spiel nicht auf ein rotes Signal zufährt, was dann plötzlich umspringt, auch wenn gar kein Zug vor einem ist. Das zeige ich jetzt hier mal. So sieht das dann aus. Das sind so Blueprints. So werden die Fahrten quasi programmiert. Und das hat man ganz, 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 ganz viele davon. Das hat hier so einen Knoten, wo ein Service beginnt. Kann man jetzt beliebig nennen. Ich habe das immer nach der Zugnummer gemacht, damit ich die irgendwie suchen kann. Wir haben jetzt einen IC 315. Der steht jetzt zu diesem Zeitpunkt in Aachen. Also davor passiert auch schon was. Nämlich, dass er irgendwie aus dem Portal ankommt als KI-Fahrt, steht dann in Aachen. Dann hat man so einen Ladevorgang, weil letztlich sind Menschen ja auch nur Ware in dem Spiel, die geladen wird in den Zug und wieder entladen wird. Und das Ding hat irgendwie einen Completion-Time von 13:39. Und dann gibt es dieses, so einen Knoten, Go via Horrem, zu diesem Dispatch Beyond gleich. Dann haben wir Go via Köln Approach. Das habe ich jetzt quasi den Ort genommen, wenn man auf Köln Hauptbahnhof zufährt, ist hinter Ehrenfeld, quasi vor dem Einfahrsignal direkt. Und dann halt der letzte Befehl, fahr jetzt auch tatsächlich in Köln Hauptbahnhof Gleis 4 rein. Dann habe ich wieder 14:15 soll er ankommen und mache wieder Beladung. Dann endet dieser Service, der spielbar ist. Das ist dann diese rote Farbe. Und dann so diese türkise Farbe heißt, das kann man nicht spielen, weil das macht dann nur sozusagen die KI, die das Ding dann in das Portal wieder fährt. Das ist jetzt ein sehr kurzer Service, wenn man jetzt so Regionalverkehre sich vorstellt, man ganz viele Halte und ganz viel von diesen Ladevorgängen und Fahrten. Und was das jetzt heißt, dieses Dispatch Beyond, bevor dieser Befehl fertig ist, darf jetzt schon dieses Stellwerk sozusagen im Spiel sagen, ich schalte schon den Fahrweg zur nächsten Instruktion. Das ist jetzt hier auch, also theoretisch könnt ihr jetzt bis hier den Fahrweg schalten, aber da ist jetzt so dieses weiße Quadrat ausgefüllt, während hier ist es nicht ausgefüllt. Das kann man vielleicht so ein bisschen sehen, dass da so der mittlere Punkt fehlt, während er hier da ist. Und das heißt, hier ist eine eingehende Abhängigkeit. Und erst wenn diese Abhängigkeit erfüllt ist, kann der benutzt werden, sondern dieser Task. Vorher läuft das nicht weiter, der Blueprint, und bleibt halt stehen. Und dieses Dispatch Beyond kann halt vorher auch nicht weitergehen. Das heißt, selbst wenn ich noch nicht in Horrem bin, wenn es erfüllt ist, die Abhängigkeit, kann der mich schon durchschalten bis hier. Solange die Abhängigkeit nicht erfüllt ist, kann er das nicht. Und damit ich dann weiß, welche das ist, habe ich das hier oben im Kommentar darüber geschrieben, vom RE 9, 10, 9, 17, die 15. Instruktion ist das. Das hat auch Nachteile, solche Abhängigkeiten, die über den über den sogenannte Layer hinübergehen. Deswegen sieht man hier keinen weißen Pfeil. Sonst wird man, wie hier in diesen blauen Pfeil oder die roten Pfeile, wird man das hier sehen. Das hier sagt im Endeffekt, der ICE soll diesen RE nicht überholen. Also gibt es irgendeinen Haltetask von dem RE und das ist nicht auf dem Streckengleis, sondern daneben. Und erst wenn er das quasi erfüllt hat und dann seinen nächsten Fahrweg schon gesichert hat, darf der ICE hier weiterfahren, damit es halt keine fälschliche Überholung wird. Und das hat ja den Nachteil, weil diese Layer, es gibt verschiedene Layer, weil man unterschiedliche DLC-Abhängigkeiten hat. Weil irgendwie, keine Ahnung, die eine Lok kommt aus dem einen, die andere aus dem anderen. Dann hat man verschiedene DLC, damit man nicht alle haben muss, um irgendwie Layer aktivieren zu können. Und ja, diese Abhängigkeit heißt dann, man muss dann doch beide haben, damit das funktioniert. Wenn dieser Layer jetzt nicht da ist, dann wird die Abhängigkeit nie grün, also ist nie erfüllt und dann geht er nie weiter und dann steht man vom roten Signal, was nie grün wird und das kann man dann nicht durchspielen und das ist dann Kacke. Gehen wir weiter zu Stumpfgleisen. Die S19 endet ja in Düren faktisch in einem Stumpfgleis, also das geht dann weiter, da ist kein Prellbock, aber die Gleise 4 und 6 sind regelhaft, wenn die S-Bahn ankommt, anderweitig belegt. Mit der Ruhrtalbahn oder der RB20. Das heißt, es kann nicht wirklich ausweichen in Düren. Und dazu kommt, davor ist ein eingleisiger Abschnitt. Das heißt, wir haben jetzt die Abhängigkeiten zwischen S-Bahn-Fahrten. Die S-Bahn, die aus Märzenich rausfährt, kann da erst rausfahren, wenn die vorige aus Düren bis Märzenich gekommen ist, weil sonst blockieren die sich da irgendwo. Denn es ist nicht ein Block, es gibt mehrere Signale dazwischen. Das heißt, theoretisch könnte ich aus Märzen nicht rausfahren, auch wenn in Düren noch eine S-Bahn steht, aber dann kann ich aus Düren nicht mehr rausfahren. Und dann hat man so einen Deadlock. In der Realität könnte man das dann irgendwie auflösen. Da kann das Stellwerk sagen, ja okay, ich schicke dich jetzt auf ein anderes Gleis. Das geht im Spiel nicht. Das kann halt auf Gedeih und Verderb nur auf das Gleis, auf dem du sagst, du dahin halten sollst. Also muss man eine andere Lösung finden. Und da sind dann wieder diese Abhängigkeiten, dass man dann irgendwie den etwas dümmeren Stellwerk sagen muss, stell das noch mal nicht, warte erst mal, bis der andere Zug rausgefahren ist. Und das habe ich, damit ich das irgendwie in diesen ganzen tausenden Fahrten irgendwie sehen kann, zeigen wir mal die 3149 und die 31056 von der S19. Das sind nämlich solche Fahrten, die sich dann begegnen. Wir haben hier 10 und 29 ist die in Buir Richtung Düren und die in die Gegenrichtung ist da auch um 10 und 29. Das heißt, im Fahrplan, wenn alles nach Plan läuft, begegnen die sich auf dem zweigleisigen Abschnitt zwischen Buir und Märzenich. Die Abhängigkeiten habe ich jetzt hier farblich markiert. 10.23 Uhr fährt die ab, die andere kommt 10.37 Uhr an. Und wie man sieht, haben die mindestens so einen Aufenthalt von 6 Minuten in Düren, also kommen auf Minute 7 an, fahren auf Minute 3 ab und haben dann 3 Minuten Fahrzeit von Düren nach Märzenich, während sie 5 Minuten haben von Märzenich nach Düren, weil Richtung Düren muss man halt langsamer werden, weil man quasi auf ein rotes Signal zufährt. Und daraus erkennt man, wenn jetzt diese 10.23 Uhr Fahrt zum Beispiel 6 Minuten verspätet wäre, 10.29 Uhr fährt die erst ab, braucht 3 Minuten nach Märzenich, 10.33 Uhr ist sie dann da. Ne, 10.32 Uhr, genau. Dann passt das exakt mit der nachfolgenden Fahrt, die nach Düren fährt. Das heißt, dadurch habe ich dann zum Beispiel gesehen, in diesem Fahrplan haben die 6 Minuten Puffer eingeplant, dass also eine S-Bahn, die von Düren fährt, 6 Minuten verspätet sein kann, ohne dass die nachfolgende S-Bahn in Mitleidenschaft gezogen wird. Und das habe ich mal durchgeguckt auf dem weiteren Verlauf und erst in Köln-Hansaring gibt es dann eine konkurrierende Fahrzeit mit der S6 und potenziell, wenn man hier sehr effizient ist mit Fahrgastwechsel und ein bisschen Gas gibt, dann kann man vielleicht 6 Minuten bis Hansaring aufholen oder zumindest 2 Minuten, dass man dann da irgendwie so gerade noch durchkommt. Jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es diese 6 Minuten Puffer? Was hier so ein bisschen auffällt, es gibt so 20 Minuten und dann gibt es 40 Minuten. Und dazwischen wäre ja 10.03 Uhr die Abfahrt. Und in der Hauptverkehrszeit gibt es auch tatsächlich einen 20-Minuten-Takt von Düren. Aber was da auch fährt, ist die RB28 nach Euskirchen. Vor ein paar Jahren ist die Strecke ja reaktiviert worden. Die fahren dann ja immer um so 10 Uhr, also um auf Minute 10 ungefähr rum. Und die Ankunftszeiten wären, wenn man das hier rechnet, 10.17 Uhr oder 11.17 Uhr und die Abfahrt dann 10.23 Uhr, 11.23 Uhr. Und die RW28, die, das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber die fährt um 10.20 Uhr ab oder 11.20 Uhr. Das heißt, da hätten wir jetzt, auf 17 kommt die S-Bahn an, auf 20 fährt die RB ab und auf 23 fährt die S-Bahn ab. Das ist ein sehr dünnes Zeitfenster. Und da kann man sich jetzt denken, wenn die S-Bahn nach Düren 3 Minuten Verspätung hat und die RB rausfährt, bis die S-Bahn tatsächlich in Düren ist, sind 6 Minuten. Und so kommt wahrscheinlich die 6 Minuten Puffer zustande, dass halt nicht direkt so eine Verspätung das ganze System aus dem Lot bringt. Dann haben wir das Thema Überholung. Ne? Jeder von euch kennt das. Man sitzt in so einem Regio, dann hält man plötzlich, dann kommt die Durchsage, ja, wir müssen leider einen verspäteten Zug vorbeilassen. Und verspätet man sich dadurch natürlich selber auch nochmal weiter und hat dann Folgeverspätung und so weiter. Das ist dann natürlich immer sehr ärgerlich, aber es gibt auch geplante Überholvorgänge. Und so einen schauen wir uns hier mal an. Das ist hier der RE9 von Aachen nach Au-Sieg. Konkret 10.921, der fährt um 15.18 Uhr ab in Aachen, ist dann 16.21 in Köln. Und er hat so einen 10 Minuten Aufenthalt in Horrem geplant. Man sich so fragt, warum? Was ist so spannend, 10 Minuten in Horrem rumzustehen? Und dann guckt man sich an, so der ICE 17, der fährt 15.39 Uhr ab in Aachen, also 21 Minuten später, kommt aber 16.15 Uhr an, 6 Minuten früher. Irgendwo auf der Strecke muss also eine Überholung stattfinden und irgendwie erscheint dann so ein 10 Minuten Aufenthalt in Horrem irgendwie sehr naheliegend, wenn das schon mal so ein Aufenthalt ist, dass dann da eine Überholung stattfindet. Die Frage ist aber, warum hat er da einen 10-Minuten Aufenthalt? Warum haben nicht alle REs dort einen 10-Minuten Aufenthalt? Weil die ICEs fahren alle 2 Stunden, aber es ist nicht alle 2 Stunden so ein 10-Minuten Aufenthalt. Und die Antwort ist der Flixtrain. Weil der fährt 15.25 Uhr ab, also 9 Minuten nach dem RE, kommt 16.09 Uhr an und der muss auch irgendwo überholen. Wenn man sich jetzt das hier sozusagen nochmal in der Tabelle anguckt, haben wir hier diese Fahrt. Ich habe das dann hier grün markiert, diesen längeren Aufenthalt. Was man auch sieht, in den anderen Fahrten hat der halt 9 Minuten Aufenthalt um und bei in 9 bis 11 Minuten Aufenthalt in Köln. Der fährt immer noch zur gleichen Zeit ab. Das heißt, über Köln hinaus macht das gar keinen Unterschied. Sie haben jetzt nur einfach 9 Minuten Aufenthalt von Köln Hauptbahnhof nach Horrem vorverlegt. Weil da hatte er eh Zeit, die er in Köln vertrödelt hat. Die vertrödelt er jetzt halt in Horrem, der RE. Aber warum? Dazu kann man sich die Gleisbelegung angucken. Der soll ja auf Gleis 3 kommen. Wenn er jetzt 16.12 Uhr käme, dann wird das genau kollidieren mit der Gleisbelegung, die der Flixtrain hat. Der da nämlich von 16.09 bis 16.14 steht. Und der RE9 kommt dann erst 16.21 an. Und dann haben wir hier Gleis 2, da könnte er zwar um 16.12 Uhr rauffahren, also bei der Sonderzug, den gibt es im echten Fahrplan nicht, aber das wird dann mit dem RE7 kollidieren, der da auch bis 16.21 steht. Auf Gleis 1 gibt es auch Kollisionen und Gleis 4 haben wir ein ICE, nämlich den der einen dann überholt, beziehungsweise kurz nach dem RE kommen würde. Also wenn der 16.12 da wäre, der RE. Und das ist dann der Grund, wo sie gesagt haben, okay, wir kriegen den Flixtrain sonst nämlich nirgendwo anders unter. Das ist nicht alles belegt. Das heißt, der Flixtrain überholt den RE, kriegt Teil von diesen 9 Minuten Standzeit irgendwie in Köln und dafür hält halt der RE dann in Horrem rum. Was ist eigentlich dieser IC9999 da irgendwie, den ich da hinzugefügt habe? Zugleich mehr. Erstmal gucken wir uns diesen Flixtrain an. Das ist jetzt bei langer Wehe, also nicht in Horrem erste Überholung, weil irgendwie bei den Simulationen beim Fahrplan war der Flixtrain direkt hinter dem RE bei langer Wehe. Da dachte ich, wenn ich den jetzt künstlich hinterher tuckeln lasse bis Horrem, macht das auch irgendwie keinen Sinn. Deswegen, da da eh der RE auf Seitengleis geht und hält, habe ich den da vorbeifahren lassen und das geht auch irgendwie, ohne dass die Fahrzeiten dadurch leiden vom RE. Ich hatte dir den Sonderzug angesprochen. Kommen wir zu so einem. Was man sieht, ist die Baureihe 103. Und das DB-Museum hatte gerade erst sein 25-jähriges Jubiläum in Koblenz gefeiert. Und die haben auch betriebsfähige 103. So ein Sonderzug also ist nicht komplett undenkbar. Nur, dass die Wagen hinten dran ein bisschen unpassend sind. Das sind hier so alte Intercity-Wagen. Die müssten eigentlich so TE-Wagen sein, weil vor anderen Wagen sozusagen fährt die 103 nicht. Gibt es aber im Spiel nicht. Auf die Weise kann man dann so einen Sonderzug mit der 103 fahren. Man hat auch hier im Hintergrund, sieht man Horrem, da so eine RB38, die dann da steht und die S-Bahn da gerade. Und weiter zum Thema Sonderzüge. Es gibt ja Güterverkehr auf der Strecke. Ich habe da mal gesucht. Ich hatte so einen Güterfahrplan gefunden für Aachen nach Belgien rein. Ich habe da mal so ganz grob 1 bis 2 Stunden immer abgezogen oder raufgeschlagen, um mal so ungefähr darauf zu kommen, wann die vielleicht über Köln-Aachen gefahren sind. Hatte natürlich jetzt keine ganz exakten Zeiten. Und das sind dann auch meistens einfach nur Güterzüge, die von A nach B fahren. Das ist irgendwie langweilig. Deswegen dachte ich, es gibt so ein paar Güterzüge, die irgendwie in Stolberg enden oder nach Stolberg fahren irgendwie und Düren hat auch irgendwie was und daraus habe ich dann mal so eine Kette an Fahrten gemacht, die miteinander zusammengehören. Also im Fall so einen Arbeitstag mehr oder weniger nachstellen, kommt man so einer Baureihe 218 an, übernimmt die in Aachen, fährt dann bis Stolberg, koppelt da Wagen ab, fährt weiter nach Düren, koppelt den Rest ab, fährt bis Köln. Aus technischen Gründen des Spiels muss die Lok dann einmal durch die KI durchs Portal fahren, quasi gedreht werden außerhalb der Karte und zurückkommen. Und es gibt dann aber auch auch Rangierfahrten, mit einer Baureihe 204 und es gibt einen Sonderzug noch. Das ist nämlich dann, den man hier links sieht. Auch ein Gleis 5 in Düren, wo es dann ja auch nach Heimbach da geht, links, hinten, direkt, wenn man da so ein bisschen weiter guckt. Diesen Sonderzug übernimmt man in Köln Hauptbahnhof, fährt mit dem hierher und dann kommt der Zug wieder. Dann fährt man mit dem Wittenbacher Steuerwagen wieder bis Köln und fährt mit der Diesellok wieder alleine los, nimmt den Güterzug in Stolberg in Empfang und fährt wieder raus. Das ist jetzt sagen wir so die Perspektive von so einer Diesellok, aber es gibt ja auch noch was anderes, was da so passiert. Irgendwie muss der Sonderzug bereitgestellt werden, die Güterwagen müssen irgendwie arrangiert werden. Gibt es dann Rangierdienste? Mit so einer 204, es gibt genau 2. Einmal in Köln habe ich eine gepackt und in Stolberg. Die macht dann die Sachen und das dauert natürlich recht lange, weil so Rangierfahrten kannst du halt nur 20 fahren. Und das ist dann auch so eine Herausforderung, irgendwie das zu verzahnen mit diesem ganzen, sag mal, Passagierfahrplan, das war sozusagen der Leitstern, weil das sind die offiziellen Zahlen, das muss irgendwie funktionieren. Ich darf jetzt also nichts machen, was den Passagierfahrplan zerstört. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mir dabei ja auch ähnliche Fragen stellen wie die anderen, also wie die echten Fahrplanplaner, die irgendwie ja auch gucken, wie kriegen sie jetzt irgendwie die Güterzüge dazwischen und wie funktioniert das alles? Weil wenn ein Teil jetzt nicht funktioniert, wenn jetzt aus irgendeinem Grund ich verspätet bereitstelle, den Sonderzug, dann ist Gleis 7 blockiert in Köln. Wir haben das ja gesehen, dann ist sehr schnell in Gleis 7 das in der nächste geplante Zug, ja. Vielleicht steht er dann da schon und dann verspätet sich die ganze weitere Kette und dann gerät so ein ganzes Konstrukt aus den Fugen. Und dann gibt es ich habe Static Stock, da ist jetzt wieder der Flying Scotsman von vorne. Das sind so abgestellte Loks, Züge, Wagen, die sich nicht bewegen. Wenn man in Köln Hauptbahnhof ein bisschen rumfährt, sieht man ja auch häufig, da sind so irgendwelche Wagen abgestellt, die sehen jetzt nicht mehr sonderlich fahrtüchtig aus. Das heißt, das gibt es auch irgendwie, das abgebildet werden sollte. Und da muss man gucken, welche der Gleise im Depot werden jetzt eigentlich durch Rangierfahrten benutzt, welche werden durch ICEs zum Beispiel benutzt, die dann da zwischenzeitlich abgestellt werden oder Regionalverkehre, die dann nach der Rush-Hour rausgezogen werden aus dem Verkehr und danach wieder von dort bereitgestellt werden und welche Gleise sind überhaupt verfügbar, um da solche Wagen abzustellen. Und das sind alles so Fragen, die in so einem Betriebsfahrplan, den die Bahn ja hat, nur halt nicht öffentlich, da ist all das drin. Da sieht man genau, wo, wann, welcher Zug hinfährt. Nur den Gesamtblick hat auch nur der Infrastrukturbetreiber, der die Infrastruktur kennt. Die einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen kennen auch nur die Perspektive ihrer Züge. Und zum Flying Scotsman 2023 war dessen Centennial. Da ist dann da durch Großbritannien viel rumgefahren, hat so Railtours gemacht, der war nicht in Deutschland. Wäre jetzt aber nicht so weit entfernt gewesen von der Idee, dass der vielleicht irgendwie gezogen wird durch den Ärmelkanaltunnel und dann irgendwie in Köln mal da irgendwie rumsteht. Deswegen steht er da jetzt und man kann ihn im Juli und August quasi im Spiel, wenn der Spieltag Juli oder August ist, kann man ihn dann bewundern. Das besonders Spannende fand ich, es gibt so besondere Fahrten im Fahrplan. Diesen RE9 hatte ich jetzt das schon geschildert, der dann irgendwie 10 Minuten in Horrem rumsteht. Es gibt aber auch in der Nacht 2 S-Bahnen nach Aachen, hier jetzt in Rote Erde fotografiert. Normalerweise fahren die nicht über Düren hinaus, aber in der Nacht fahren einfach 2 S-Bahnen nach Aachen. Dann gibt es ein RE1 morgens, der kommt schon aus Geilenkirchen, normalerweise startet der auch erst in Aachen. Und der hält aber einfach nicht in Eschweiler, Langerwehe und Horrem. Also quasi ein Express-Express-Zug. Dann gibt es dafür morgens aber auch ein RE1, der hält zusätzlich in Eilendorf. Ein Halt, wo eigentlich nie ein RE hält, nur die Regionalbahn. Das sind dann so Sachen, wo man sich überlegt, wahrscheinlich gab es da irgendeinen Politiker, oder der gesagt hat, wir wollen RE halt. Weil irgendwie zur Rush-Hour morgens, weil da irgendwelche Berufstätigen nach Köln wollen oder so, da muss aber der RE halten. Und es gibt auf dieser dieselbetriebenen RB 38 um 6.08 Uhr von Horrem einen Zug, der kommt, glaube ich, schon aus Bedburg, der dann ab Köln einfach sich umfirmiert und ist dann eine S11, die nach Delbrück weiterfährt als Dieselzug. Und die S11 gibt es ja auch in Köln, die ist aber eigentlich eine elektrisch betriebene S-Bahn. Und es gibt ja Bestrebungen von Go Rheinland, die RB 38 zur S-Bahn umzubauen. Da habe ich mir überlegt, ist das so eine Art, so ein kleiner Test gewesen, einfach schon mal so einen Vorlaufbetrieb zu machen. Und an dem Tag konkret gab es Bauarbeiten in Kölner Hauptbahnhof, dass dann nachts die Gleise 2, 3 und 4 keine Zughalte hatten. Das sieht man dann, wenn man sich diese Gleisbelegung auf meiner Tabelle anguckt, da ist dann einfach so eine Lücke, da hält nichts. Und das hat dann dazu geführt, dass es zwei RE7-Fahrten gibt, die in Richtung Messe-Deutz fahren und dann auf Gleis 10 auf den S-Bahn-Gleisen halten. Das geht von den Weichenverbindungen her, also man kann das machen, aber auch interessant, wenn man an dem Abend dann da am Kölner Hauptbahnhof stand, dass dann plötzlich so ein RE7 auf Gleis 10 reinfährt statt einer S-Bahn und dann auch ziemlich direkt hinter, direkt sagen wieder runterfährt, dass er dann auf die Regio-Gleise wieder kommt. Und ich glaube, auf Gleis 9 dann der RE in die Gegenrichtung kommt und plötzlich die Seiten vertauscht wurden, dass der Zug Richtung Messe-Deutz nördlicher fährt als der Zug, der von Messe-Deutz kommt. Wenn man jetzt das Ganze im Spiel sich anguckt, irgendwie will man das ja spielen, bei dieser Strecke Köln-Aachen, dann ist das, wenn man alles richtig gemacht hat, dann steht da hier so dieser 2023 Timetable von mir. Es gibt dann noch den Originalen vom Spiel, dann gab es so ein DLC und dann gab es so einen weiteren Köln-Aachen Revamp Timetable, der dann nach Ewigkeiten rausgekommen ist. Das sind dann die offiziellen Fahrpläne. Meiner ist nur ein Mod, entsprechend nur von PC verfügbar, hat aber die meiste Anzahl spielbarer Services mit 911. Wer dann irgendwie das Spiel hat und das sich mal angucken möchte, das Ganze kann man sich dann bei der Trainsim Community runterladen. Als ich da den Screenshot gemacht habe, insgesamt über alle Versionen, irgendwie sind das irgendwie über 19.000 Downloads gewesen. Also gibt es glaube ich auch irgendwie ein paar andere Leute, die das interessiert. Wie das meistens bei Footring ist, bin ich dann schneller als erwartet. Deswegen habt ihr jetzt ganz viel Zeit für Fragen. Der Link zu dieser Seite ist in dem QR-Code. Wer QR-Codes nicht vertraut, darunter habe ich jetzt den Link nochmal quasi ausgeschrieben, wenn man das dann abtippen möchte. Und Kontaktmöglichkeiten. Herzlichen Dank.
Dann erst einmal vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag und die Mühe, die du da reingesteckt hast. Ich sehe auch schon die ersten Hände oben. Ich komme sofort für die Fragen.
Ja, danke dir für den Vortrag. Der Vortrag war betitelt als Warum produziert Köln Hauptbahnhof so viele Verspätungen? Dein Aufhänger war ja so ein bisschen, du wolltest das als Simulation umsetzen, um diese Frage zu beantworten. So hatte ich das verstanden. Hast du denn da irgendwelche Erkenntnisse gewinnen können?
Im Prinzip das, was ich schon am Anfang gezeigt habe. Es ist ein sehr voller überplanter Bahnhof mit sehr vielen Zügen, wo du ein sehr knappes Nadelöhr hast, wo Züge reinkommen. Und dazu dann noch, dass es eben diese Wechselwirkung gibt dieser ganzen Fahrten, wenn an einer Stelle irgendwie eine Verspätung ist, dass es wenig Möglichkeiten gibt, die auszugleichen.
Okay, danke.
Eine weitere Frage.
Danke für den Vortrag. Du hast jetzt zwei Technologien gezeigt, einmal Unreal Engine und einmal Excel. Ich bin jetzt in beiden Welten kein Experte, aber wie ist es dazu gekommen, dass du dich für diese Kombination an Tools entschieden hast und wie hast du die miteinander integriert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das angenehm ist, das händisch abzutippen.
Also es war LibreOffice, nicht Excel, aber muss man halt das Tool nehmen von der Spieler, was einem das Spiel zur Verfügung stellt, um das umzusetzen. Und es ist nicht angenehm gewesen, sich irgendwie auf bahn.de einen Tag lang, stundenlang rumzutreiben und dann die ganzen Fahrtverläufe dieser, also die Abfahrtstafeln zu machen von allen Halten auf der Strecke und dann irgendwie jede einzelne Fahrt, die kommt, die manuell abzutippen. Aber das habe ich dann gemacht, weil es leider keine sinnvolle API gibt, die einem ermöglicht, in so eine Richtung das zu machen. Also wenn man halt irgendwie eine Verbindungsauskunft machen will, ne, da kann man sowas machen. Oder irgendwie, ich will einen Ist-Stand der Abfahrtstafel, komme auch irgendwie ran an sowas. Aber sozusagen ein Gesamtfetch des ganzen Tages über mehrere Halte und das dann auch miteinander verknüpft, dass man sieht, dass es sozusagen eine durchgehende Fahrt, die an allen Halten hält. Da dachte ich mir, es muss doch besser gehen. Ich hatte dann irgendwie versucht, das da eine Software für zu schreiben. Und dann habe ich da irgendwann frustriert aufgegeben, weil es einfach der Zeitaufwand, das dann manuell weiterzumachen, weniger war, als versuchen, sich da mit irgendwelchen APIs abzukämpfen oder dann halt runtergeladene Daten miteinander richtig verknüpft zu bekommen. Ja. Aber wer da Lösungsideen hat, wie man das Ganze technisch besser hinbekommt, gerne eingeladen. Ich glaube, da gibt es ganz viele, auch von den Entwicklern aus selber, die den ähnlichen Arbeitsworkflow haben und das irgendwie alles manuell sich runterholen, weil es da irgendwie nichts Sinnvolles gibt.
Das ist doch schon mal eine sehr gute Einladung für weitergehende Gespräche. Gibt es hier noch weitere Fragen? Bitte gerne melden. Am besten so, dass ich euch auch sehe. Ja, da vorne ist eine. Ich bin auf dem Weg zu dir.
So, auch nochmal vielen Dank für den Vortrag. TSW, besonders die etwas älteren Strecken wie Köln-Aachen, sind jetzt nicht besonders bekannt dafür, dass sie auch signaltechnisch und so besonders akkurat sind. Was für Herausforderungen hattest du da und wie bist du mit diesen umgegangen? Weil ich habe mich jetzt mit Köln auch nicht so viel befasst, aber ich glaube, besonders um Köln Hauptbahnhof ist signaltechnisch wahrscheinlich nicht so ganz akkurat umgesetzt, wie es tatsächlich jetzt ist.
Ja, also so Zugdeckungssignale gibt es da irgendwie nicht. Und am anfänglichen Bild zeigt das nochmal, da kann man das dann irgendwie ein bisschen sehen, habe ich hier so eine Doppelbelegung des Gleises und das ist nicht so einfach tatsächlich umzusetzen, weil es die Signale nicht gibt. Dann letztlich ist es dann eine Rangierfahrt, also man muss den Zug dann anhalten, den zweiten, der reinfällt, vor dem letzten, in dem Fall konkreten Zwergsignal dann davor, weil man nur ein Signal überschreiben kann mit dem Call zum Signaler und dann fährt man sozusagen in einen besetzten Block rein und muss dann halt exakt an der Stelle anhalten, weil man will ja nicht kuppeln zum vorigen Zug, sondern zwei Züge parallel haben. Das in Düren, ähnliches Beispiel, da fehlen auch Zwischensignale und manche Weichen gibt es auch nicht, wo man eigentlich Weichen vermutet hätte oder in Rangieryards, wo man Weichen nur manuell stellen kann. Da gibt es im Spiel keine Möglichkeit, die automatisch stellen zu lassen, dann ist aber eine Weiche automatisch markiert und das heißt, die bleibt immer fest in einer Position stehen, weil ich kann sie nicht verändern lassen durchs Spiel. Ja, also das sind dann so Hindernisse, wo man dann versuchen muss, kreativ mit umzugehen. Und manche Sachen lassen sich dann leider nicht umsetzen, weil man dann die Gleise liegen zwar da, aber irgendjemand hat geschlampt bei der Umsetzung und deswegen kann man dann gewisse Fahrten nicht abbilden. So eine Idee wäre da ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Alstom ist, oder irgend so ein Zugfabrikant hat da bei Aachen ja so eine Werkstatt. Und da dachte ich so, wäre doch eigentlich schön, dass man da irgendwie fährt man einen Zug hin, dann wird da ein Wieselzug abgeholt und so eine Überführungsfahrt da reingemacht, weil es gibt tatsächlich 423er und so, die dann mal nach Aachen fahren zur Wartung. Aber fehlt dann auch die Möglichkeit, so Dieselloks mit E-Triebwagen zu koppeln. Da gibt es da so extra so Adapterkopplungen in der Realität. Ja, das sind dann so Limitierungen eines Modells, was halt nicht die Realität abbildet zu 100%.
Dann, wenn wir schon bei den Adaptern sind, hätte ich da auch noch mal eine Frage. Da gibt es jetzt mittlerweile auch einige Mods, die Adapterwagen aus HB-Bins oder so halt herstellen. Aber ich sehe, du hast den Fahrplan komplett Vanilla gemacht. Warum jetzt die spezifische Entscheidung?
Ich wollte also sagen, nicht eine Abhängigkeit haben über die ganzen DLC, die man irgendwie braucht, hinaus dann noch weitere Mods abhängig zu haben, wo dann vielleicht erst irgendwelche Kompatibilitätsprobleme gibt und man dann irgendwie lange rumdebuggt. Ja.
Okay, danke.
Gibt es weitere Fragen? Ja. Ich bin gleich bei dir.
Dankeschön. Wir hatten ja gerade auch schon einmal das Thema Software, was man dafür nutzt, um das Ganze zu simulieren, gesprochen. Hattest du dir zufällig mal SUSI angeschaut? Weil, soweit ich weiß, ist man da sehr, sehr flexibel in der Fahrplanprogrammierung. Kann die Züge auch ohne weitere Probleme da auch dann wegrangieren lassen und hat zumindest da auch eine sehr realistische Nachbildung von Signalen und auch zum Beispiel der PZB. Ein Problem ist ja auch zum Beispiel, dass von Deutz aus die Züge, wenn sie einmal zum Halten gekommen sind am Bahnsteig, die Geschwindigkeiten, die im Fahrplan vorgesehen sind, gar nicht mehr erreichen können aufgrund der PZB. Was ja auch Verspätung verursacht, dass da kein Zug von Deutz ja im Hauptbahnhof pünktlich ankommen kann, wenn er einmal gehalten hat.
Also ich kenne SUSI und wenn man da irgendwie in so einem echten Führerstand sitzt, wo das dann irgendwie verwendet wird und irgendwie angesteuert wird mit den echten Sachen, das ist schon cool. Persönlich so für als PC-Spiel hat mich das nie so gecatcht, weil das dauert dann ewig, bis so eine Karte geladen ist, weil das Ganze halt wirklich von Anfang durch simuliert, on the fly. Und es sieht halt auch nicht so geil aus. Deswegen persönlich bin ich dann bei dem gelandet, weil was ich auch tatsächlich selber mal mache, wo ich auch gerne mag, einfach rumzugehen. Also zwischen den Zügen einfach wechseln zu können. Ich fahre mit einem hin, steige aus, gehe dann zum nächsten Zug und fahre mit dem weiter, auch als Passagier manchmal. Und die Sache wirklich in der Welt drin zu sein, habe ich dabei zu sich nicht, wo ich dann, wenn ich halt einen Service fertig habe, muss ich wieder neu laden. Und zumindest war das mein Wissensstand und ja, da kenne ich mich halt nicht mit aus, dann, was die Making-Seite von angeht.
Ja, okay, einfach unterschiedliche Zielsetzungen. Alles klar, dankeschön.
Gibt es weitere Fragen?
Dahin? Ja,
super, danke für den Hinweis. Ich bin auf dem Weg.
Ja, danke erstmal für den Vortrag. Sehr interessant, also auch für jemanden wie mich, der bis vor kurzem noch in Aachen gewohnt hat und die Strecke regelmäßig gefahren ist. Wenn man die Strecke regelmäßig fährt, fällt auf, dass die Züge teilweise extrem verspätet schon in Köln ankommen. Du hast ja die Fahrpläne recht detailliert angeschaut. Hast du da auch mal reingeschaut in diese, sag ich mal, Zubringer? Ob es da auch so systematisch, ja, sag ich mal, so komische Sachen in den Fahrplänen gibt, dass ja, teilweise die Züge dann eben ja, bis zu 40 Minuten schon zu spät kommen, sich die Bahn dann halt entscheidet. Wir lassen Aachen mal ausfallen als letzten Halt.
Also in dem Spiel ist natürlich dann so, wenn es Verspätungen gibt, dann hat man einen Fehler gemacht und korrigiert man so lange, bis dann der Ganze durchläuft ohne Verspätung. In der Realität ist natürlich das Ganze irgendwie ein riesiger Ökosystem und du kannst nur begrenzte Auskunft nur für Köln geben, weil dann hat man schnell das ganze Ruhrgebiet auch und Rheinland auch mit drin, was man mit betrachten muss, weil da kommen ja die RE1, da kommt ja irgendwie von Dortmund, glaube ich, oder noch weiter weg, irgendwie Münster, und da kann natürlich ganz viel mitschleppen dann schon auf dem Weg, was dann in diese Strecke mit eingetragen wird. Und durch dieses Nadelöhr, dass da irgendwie im Kern zwei Gleise sind, wo der gesamte Verkehr nach Köln Hauptbahnhof von Messe-Deutz rüberfließt, im Regelfall, hast du eine 50-50-Chance, mindestens, dass wenn da ein verspäteter Zug ist, dass dann aus einem verspäteten Zug plötzlich 30 werden, weil einfach ganz schnell eine Kettenreaktion entsteht. Aber ich habe mir jetzt nur diese Strecke angeguckt und das war schon Aufwand, aber wahrscheinlich nur die allgemeinen Erklärungen, die man irgendwie überfinden kann: überlastetes Netz, zu viele Züge, veraltete Stellwerke, die irgendwelche Störungen machen, Weichenstörungen und halt systemexterne Faktoren, dass halt Leute auf die Gleise gehen, irgendwie in Köln Hauptbahnhof auch gerne mal und dann natürlich so eine Streckenvollsperrung ist, die dann erstmal dauert, bis das wieder aufgehoben ist und die Bundespolizei da war und nichts findet. Oder es dauert noch länger, weil dann tatsächlich jemand verletzt wurde und dann ist ein halber Tag weg. Also ja, das ist leider häufig so, bei zu viel Verspätung aufgelaufen ist, dass es nicht mehr sich heilen kann. Wenn ich dann im Vergleich so irgendwie mir angucke, was ich da mal in der Schweiz erlebt habe, da kam so ein verspäteter ICE aus Deutschland, mit dem wir gefahren sind. Dieser ICE sollte eigentlich nach Zürich weiterfahren. Die ICE-Zugnummer hat in Basel SWB dann geendet und die stand dann da einfach 20, 30 Minuten auf dem Gleis rum und ist dann in die nächste Taktfahrt unter dem TGV-Zugnummer mit demselben Wagenmaterial weitergefahren, weil der TGV wohl ausgefallen war. Aber die hatten dann halt offensichtlich irgendein Gleis, was sie für eine halbe Stunde belegen konnten, ohne dass das ganze andere System kompromittiert wurde. Wenn ich mir Köln angucke, ich glaube nicht, dass ich da tagsüber ein Gleis mal eine halbe Stunde blockieren kann, um dann irgendwie beispielsweise so eine Taktlücke, also wo man vielleicht sagt, ein Zug fällt aus, aber dafür ist danach wieder alles im Lot. Diese Brandschneisen im Zugsystem gibt es halt irgendwie in Deutschland nicht, weil auch kein Verkehrsunternehmen bereit ist zu sagen, ja okay, wir lassen unseren Zug ausfallen, damit das andere System, also damit die anderen Unternehmen besser fahren können.
Okay, letzte Chance für weitere Fragen. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, die Diskussion und die Fragen auf diesem Event fortzuführen. Aber bevor das passiert, möchte ich noch einmal für einen großen Applaus bitten, sowohl für den Vortrag als auch für die Antworten. Applaus